Hört man mich? Ja, ich glaube, jetzt kommt's. Guten Morgen allerseits. Ich komme aus dem Bernbiet, genau gesagt aus dem Emmental. Ich bin dort aufgewachsen und zur Schule gegangen, in die Gemeinde gegangen und wir wohnen jetzt dort als Familie auch wieder.
Du hast also Frau und einige Kinder.
Genau, vielleicht noch, wir wohnen in Großhöchstetten und ich habe euch auch ganz herzliche Grüße von Susan und Stefan Hämmerli, die gehen zu uns in die Gemeinde, beziehungsweise wir sind miteinander in der Gemeinde und sie lassen euch herzlich grüßen. Ja, ich habe eine Familie, die kommt nicht aus dem Emmental, meine Frau kommt aus Finnland und wir haben zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren im Moment, ja. Ganz gewöhnlich eigentlich, ja.
Aber jetzt kommt das Ungewöhnliche vielleicht. Ich frage dich, hast du in deiner früheren Tätigkeit irgendeinen Bezug schon gehabt zu verfolgten Christen?
Ja, eigentlich schon. Als ich meine Lehre abgeschlossen hatte und dann mit Arbeiten anfing als Schreiner, hat es mich in die Welt hinausgezogen. Ich habe einige Einsätze gemacht, Missionseinsätze in Sri Lanka, in Afrika, in Südamerika. Und später habe ich Theologie studiert und dann waren wir einige Jahre in Indonesien. Ich habe dort Theologie unterrichtet. Und dort hatten wir dann natürlich Kontakt mit Christen, die eben einen Preis bezahlen für ihren Glauben, wo es gerade in Indonesien, es ist ein islamisches Umfeld, wo es nicht einfach ist, als Christ zu leben und sich als Gemeinde zu treffen, wo das sehr herausfordernd ist, ja.
Du hast vorhin gesagt, so nebenbei, du hast Schreiner gelernt. Wie genau kam es dazu, dass du jetzt hauptamtlich für die HMK tätig bist?
Ja, ich denke, ich war kein schlechter Schreiner, aber ich war nie ein glücklicher Schreiner. Und ich hatte schon früh mal den Eindruck, ich möchte mich gerne Richtung Theologie entwickeln. Ich habe dann in England und in Bern an der Uni Theologie studiert, habe einen Master, dann Theologie unterrichtet. Wir mussten dann in die Schweiz zurückkehren und ich war dann auf der Suche nach einer neuen Aufgabe, auch vielleicht im Bereich Theologie. Aber ich denke, Gott hat mich dann so geführt, dass ich ein Stelleninserat sah von der HMK. Also ganz normal ist das dann gelaufen. Ich habe mich dort beworben und habe die Stelle bekommen und ich denke, für mich war das wirklich ein Segen und ich hoffe für die HMK auch, dass wir jetzt da miteinander unterwegs sind, ja.
Vielen Dank, wir sind ganz gespannt, was wir von dir jetzt hören dürften. Ich möchte vorher noch kurz für Rolf und die Predigt jetzt beten. Herr Jesus, danke vielmal für Rolf, den du gerufen hast in deinen Dienst, so Schritt für Schritt, wie du das oft tust. Danke auch, dass er hier ist. Und wir bitten dich, dass du ihn jetzt segnest mit Weisheit, mit Vollmacht und schenke uns allen wirklich auch ein offenes Herz, auch für die Not der bedrängten Christen, Jesus. Mach uns ganz still. Und wir danken dir jetzt schon für dir, dein Reden durch Rolf. Amen.
Amen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier sein darf in Thayingen. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und ich bin auch dankbar, dass ich heute hier sein kann. Ich hatte gestern noch einige ärztliche Abklärungen und es war überhaupt nicht sicher, ob ich überhaupt hierher kommen darf, doch Gott ist gnädig und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe einige Bilder von mir, von meiner Familie, aber da habt ihr ja schon einiges erfahren von uns. Ich möchte euch zuerst die Geschichte von Andrei erzählen. Er ist in der Ostukraine, hat dort gewohnt. Ich habe ihn dort getroffen vor 2 Jahren. Andrei war drogenabhängig. Ich weiß nicht, was er genommen hatte, aber es waren wahrscheinlich eher richtige Drogen. Er hatte sehr starke Entzündungen und Verletzungen an seinen beiden Beinen wegen diesen Drogen. Es sah fast so aus, wie wenn er die amputieren muss, aber Gott hat ihn dann geheilt. Er ging in eine Rehabilitationsklinik, die ein Partner von der HMK in der Ostukraine betreibt. Dort wurde ihm geholfen, von den Drogen wegzukommen. Er fand dort auch zu Jesus, übergab sein Leben Jesus. Er hat wirklich sein Leben erneuern können. Und Gott hat ihn wirklich verändert, hat ihm eine neue Lebensfreude geschenkt. Als er eigentlich zum Punkt kam, wo er wieder bereit war für ein normales Leben, begann der Krieg. Und der Ort, wo diese Rehabilitationsklinik war, ist bis heute eigentlich die Frontlinie des Krieges zwischen den Separatisten und der Ukraine. Sie wurden bombardiert, das Rehabilitationszentrum wurde getroffen von Granaten. Er hat selber den Nachbarn beerdigen müssen, der dabei umkam. Und er musste fliehen aus dem Zentrum in eine Stadt in der Nähe. Und ich habe ihn dann getroffen, einige Monate nach dem Ausbruch der Kriege, als er dort in einem Flüchtlingsheim war, mit fast 20 anderen Menschen, die alles verloren hatten. Und er war jetzt der Leiter dieses kleinen Flüchtlingsheims. Er hat dort zum Rechten geschaut, dass die Ämter verteilt wurden, dass jemand kochte, putzte und so weiter. Und wir durften ihm ein Weihnachtspaket überreichen und ihr seht die Freude, die er ausstrahlt. Er hat viel Schweres durchgemacht, er hat schwere Erlebnisse hinter sich und doch merkt man diese Freude, die er hat, weil er weiß, Gott ist bei ihm, Gott hilft ihm, Gott trägt ihn durch. Und ich denke, er ist für mich so ein Beispiel der Arbeit, die wir unterstützen und die wir, das ist eigentlich unser Ziel, dass wir nicht einfach den Leuten helfen, wieder in ein normales Leben zu finden, sondern wenn wir sehen können, wie diese Leute dann von Gott wiederum gebraucht werden, damit sie anderen Menschen dienen können. Das ist so ein Beispiel der Arbeit der HMK bzw. unserer Partner. Einer unserer Grundsätze oder einer unserer Themen ist ja Religionsfreiheit oder der Einsatz für verfolgte Christen. Ich habe euch da den Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst, als die Menschen und die Regierungen sich trafen und quasi sich entschieden, dass all das Schreckliche, das im Zweiten Weltkrieg passiert ist, darf nicht mehr passieren. Und deshalb wurden diese Menschenrechte definiert mit der Absicht, dass die jetzt dann immer und überall gelten und dass sich so etwas Schreckliches nicht mehr wiederholt. Wir wissen alle, dass das leider nicht passiert ist. Und genau dieser Artikel ist natürlich in vielen Ländern nicht umgesetzt. Die Freiheit, dass ein Mensch ganz frei seine Religion, seinen Glauben wählen kann, ausüben kann und auch darüber sprechen kann. Ich habe euch eine Karte mitgebracht und da sind Länder eingezeichnet in Gelb oder Rot. Und das sind Länder, in denen genau dieses Recht nicht gilt, wo die Menschen nicht frei sind, einfach zu glauben, was sie wollen. Ein Institut in Amerika hat da verschiedene Forschungen angestellt und sagt, dass 75% der Menschen in Ländern leben, in denen eben keine Religionsfreiheit herrscht, wo die Glaubensfreiheit stark oder sehr stark eingeschränkt ist. Das sind 3/4 der Menschen auf dieser Welt leben in einem Land, wo die Glaubensfreiheit eingeschränkt ist. Und wir hier in Thayngen, nehme ich an, auch, auf jeden Fall im Emmental ist es so, leben in einem Land, das eben zu den 25% den restlichen gehört. Wir haben diese Glaubensfreiheit. Wir dürfen uns hier treffen und zusammen Gottesdienst feiern. Ihr dürft ein Gospelkonzert machen und dort Gott anbeten. Und wenn eines eurer Kinder oder eines eurer Eltern Buddhist wird oder Moslem wird, dann verletzt uns das, dann macht uns das traurig, aber wir werden nicht diese Leute umbringen. Und wenn wir das tun, dann werden wir verfolgt und zur Rechenschaft gezogen. Aber in diesen Ländern ist das oft nicht so. Es heißt nicht, dass alle Leute in diesen Ländern verfolgt werden. Wenn man den richtigen Glauben hat, das heißt den Glauben der Mehrheit, den Glauben der Machthaber, dann passiert einem nichts. Ein Moslem in Saudi-Arabien wird meistens nicht verfolgt. Ein Buddhist in Laos auch nicht. Aber wenn man einer anderen Glaubensrichtung angehört, wenn man etwas glaubt, das nicht der Regel entspricht, dann hat man ein Problem. Dann geschieht Verfolgung. Und sehr oft sind das die Christen, die dann verfolgt werden. In islamischen Ländern, aber auch in Indien, in Nordkorea und all diesen Ländern, die hier eingezeichnet sind. Die Frage ist natürlich, was geht uns das an? Wir können jetzt sagen, ja, Glück gehabt, wir leben in Thayngen und uns geht das eigentlich nichts an, dass es halt Leute gibt in Saudi-Arabien, die nicht sunnitische Moslems sind und die leiden. Sind sie ja selber schuld, dass sie dort leben, oder sie sind ja selber schuld, dass sie eben nicht den richtigen Glauben haben. Aber ich denke, so einfach ist es nicht. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Hebräerbrief und dort lesen wir, damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Der Autor des Hebräerbriefs bezieht sich auf einen Zeitpunkt damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete. Und ich denke, viele von uns hatten diesen Augenblick, diesen Moment damals, als wir plötzlich die Gnade Gottes erkannten, als wir plötzlich erkannten, was Jesus für uns gemacht haben. Wir sprechen manchmal von Bekehrung, von einer Umkehr, dass wir unser Leben Gott übergeben. Ich denke, es gibt auch andere Momente vielleicht, wo wir merken, Gott ruft uns, wo Gott in unser Leben hineinspricht, wo wir plötzlich mehr sehen. Ein Bekehrungserlebnis damals. Ich hatte das auch als Teenager, wo ich zwar schon vorher gewusst habe über die ganze Geschichte über Jesus, aber wo ich irgendwo das in meinem Herzen begriff, was Jesus für mich getan hat und dass es alles von mir verlangt, dass ich mein Leben Jesus übergeben muss. Wenn wir von diesem Erlebnis sprechen, dann sagen wir dann oft, ich hatte eine Freude oder plötzlich hatte mein Leben einen Sinn. Aber wir sprechen selten davon, dass wir dann Kämpfe hatten, dass wir bestehen mussten, diese Kämpfe, dass wir litten. Das ist etwas, das wir nicht mit einer Bekehrung in Verbindung bringen, hier meistens. Wir haben oftmals keine Probleme dann in der Familie. Wir sagen das dem Chef nicht, aber auch wenn wir es ihm sagen, ich denke, er würde sich da nicht groß drum kümmern. Aber für viele Christen oder für viele Menschen, die Christen werden, ist das die Realität. Sie haben schwere Kämpfe zu durchstehen. Sie müssen leiden wegen ihrem Glauben. Wenn sie es der Familie sagen, hat es plötzlich Konsequenzen. Werden sie aus dem Haus geschmissen, verlassen die Ehepartner sie oder was auch immer. Das ist die Realität bis heute und es war die Realität damals, als dieser Brief verfasst wurde. Es gibt weitere Beispiele. Einige von euch wurden in der Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. öffentlich beschimpft, eine Realität für viele Christen. Aber ich finde es interessant, dass der Autor hier von den Übrigen spricht. Wer sind die Übrigen? Ich denke, das sind eben diese 25%, die in der Glaubensfreiheit leben. Das sind wir Christen hier in der Schweiz. Wir werden nicht öffentlich beschimpft. Klar, es gibt auch gewisse Situationen, aber im Allgemeinen können wir hier Christ sein, ohne beschimpft zu werden. Wir haben diese Freiheit. Doch der Autor geht davon aus, dass diese Übrigen denen beistehen, die eben leiden, die eben wegen ihrem Glauben kämpfen müssen. Als ich vor 2 Jahren in der Ukraine war, ich habe dort unsere Partner besucht und sie haben uns abgeholt aus einer Stadt, wo wir einige Partner besuchten, um in eine andere Stadt zu ziehen. Bin ich da am Knacken wieder? Und wir fuhren durch die Nacht, es war ein Schneesturm, es war dunkel. Und wir waren so unterwegs, plötzlich kamen wir zu einem Militärposten, zu einer Straßensperre, wir mussten anhalten, sie haben unser Auto durchsucht, die Pässe kontrolliert, wir fuhren weiter. Wir kamen zur nächsten Straßensperre, das gleiche Prozedere, Panzer auf der Seite der Straße. Und ich war dort mit meiner Schwester, sie hat mich begleitet. Aber uns wurde es langsam ein bisschen komisch, immer diese Straßensperren. Und dann nach der dritten oder vierten Straßensperre drehte sich die Frau, die uns begleitet, um und sagte uns, wir seien Helden. Ihr seid Helden. Nun, wir kamen uns überhaupt nicht heldenhaft vor. Wir fühlten uns eher wie Idioten, dass wir diese Reise machen, in dieses Gebiet hineingehen und sagten es ihr auch, wir fühlen uns überhaupt nicht heldenhaft. Und sie hat gesagt, doch, weil ein Ukrainer würde nie freiwillig in dieses Gebiet ziehen oder reisen. Und mich hat das sehr bewegt, ihr merkt, ich bin auch jetzt bewegt. Und wir haben das nicht als Heldentrip gemacht. Wir waren uns gar nicht bewusst, wo wir hinkamen. Wir haben diese Reise organisiert. Ihr holt uns dann dort ab und wir waren uns das gar nicht bewusst, was wir taten. Aber ich denke, für diese Leute war das genau, was der Autor des Hebräerbrief sagt. Wir standen ihnen bei. Ich denke, es war sehr wertvoll für sie, diese Gäste aus der Schweiz zu haben, die einfach zu ihnen an die Frontlinie kamen und nicht einfach Angst davor hatten. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, dass wir uns diesem Leiden stellen, dass wir uns den Klagen, den Nöten dieser Menschen auch stellen und nicht einfach wegschauen, nicht einfach weggehen, nicht einfach denken, ja, uns geht es ja gut hier. Der Text geht weiter, auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man zu euch, als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, dass ihr, Entschuldigung, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Etwas zu besitzen, das viel wertvoller ist. Manchmal frage ich mich, haben wir dieses Verständnis, dass wir etwas besitzen, das viel wertvoller ist als unsere Freiheit, als unseren Wohlstand, als unser gutes Leben. Ich habe Menschen getroffen in der Ukraine, in anderen Ländern, die alles verloren hatten und die eine Freude hatten, die ich manchmal vermisse in meinem Leben. Die irgendwo wissen, dass Gott bei ihnen ist. Egal, ob sie jetzt noch ein Zuhause haben, egal, ob sie noch dieses und jenes haben. Und das ist etwas, denke ich, was uns bewegen sollte in diesen Menschen. Und dann die Aufforderung, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Und das ist die Ermutigung für uns hier in der Schweiz, dass wir auch dranbleiben, dass wir diesen Glaubensmut, diese Überzeugung nicht aufgeben. Und ich denke, da können wir auch von, und ich nenne sie ganz bewusst Helden, lernen. Menschen, die in der Verfolgung bestehen, die getestet sind in der Verfolgung und die wirklich an ihrem Glauben festhalten. Das ist so das Ziel und die Motivation auch der HMK in unserer Arbeit. Das treibt uns an, obwohl wir manchmal auch uns vorkommen, dass wir eigentlich sehr wenig bewirken. Aber unser Ziel ist eigentlich, dass wir verfolgten Christen helfen. Ihr seht es hier, dass wir Gemeindebau fördern, gerade in Ländern, wo eben Gemeindebau sehr schwierig ist. Wir leisten humanitäre Hilfe. Im Moment haben wir große Projekte in Syrien, im Irak, aber auch in anderen Gebieten. Und wir setzen uns ein für Menschenrechte und Religionsfreiheit. Ihr habt schon gehört, der Gründer der HMK, Richard Wurmbrand, er war einer dieser Menschen, die wirklich die Christen im Westen aufrüttelten, weil vorher war es gar nicht bekannt, dass heute noch Christen verfolgt werden. Aber er hat das bekannt gemacht, daraus ist die HMK entstanden. Wir sind heutzutage 15 Mitarbeitende. Es gibt rund 40 Ehrenamtliche, die uns unterstützen. Wir sind in 38 Projektländern tätig. Und die zwei letzten Punkte sind eigentlich für mich die wichtigsten. Diese 1700 Partner und der Trägerkreis. Was meine ich damit? Die HMK arbeitet nicht selbst in den Ländern. Also wir schicken keine Leute aus der Schweiz, die Projekte durchführen, sondern wir arbeiten immer mit lokalen Partnern. Das sind lokale Christen, fähige Menschen, wo wir sehen, dass Gott sie braucht, dass Gott sie ausrüstet und berufen hat. Und mit solchen Leuten arbeiten wir zusammen. Wir unterstützen sie und fördern sie, damit sie ihre Arbeit tun können. Die 10.000 Personen, dieser Trägerkreis, das sind Leute wie ihr. Weil ich spreche immer so, wir als HMK machen dieses und jenes, aber eigentlich können wir nichts machen als HMK. Wir sind angewiesen auf Leute, Organisationen, die uns Finanzen zur Verfügung stellen und so unsere Leistungen, unsere Hilfe erst möglich machen. Und im Namen der HMK, im Namen unserer Partner möchte ich euch ganz herzlich danken, auch für alle Unterstützung und Hilfe. Und wenn ihr noch nicht zu diesem Trägerkreis gehört, ich habe einen Büchertisch dabei, auch Unterlagen, da dürft ihr euch gerne bedienen und wir freuen uns immer über jede Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, sonst werde ich da nicht fertig. Das Thema ist ja Ostukraine. Das ist die Ukraine, ein Land, das rund 15 Mal größer ist als die Schweiz, ein Land, das sehr stark geprägt ist von wirtschaftlicher Misere, Teuerung, Korruption und in den letzten Jahren auch vom Krieg. Kein einfaches Gebiet. Es ist sehr schwierig für die Menschen dort und durch den Krieg ist alles noch schwieriger geworden. Hier ein Bild vom Osten der Ukraine. Ich habe vor 2 Jahren diese beiden Städte besucht, Kharkiv und Severodonetsk, und werde vor allem von unseren Projekten dort erzählen. Das Gebiet ist eigentlich das Gebiet, das jetzt von den Separatisten kontrolliert wird. Die Krim-Halbinsel wurde ja bereits von Russland übernommen oder hat sich Russland angeschlossen, je nach Standpunkt. Und das ist ein Gebiet, von dem man ja nicht mehr viel hört. In den letzten Monaten kam es kaum mal in den Medien. Ich habe mich da noch versucht zu informieren. Es wird also immer noch täglich gekämpft. Ein Bericht dieser Beobachter dort hat gesagt, dass am 17. Oktober, also das war vor rund 10 Tagen, gab es mehr als 450 Explosionen innerhalb von 24 Stunden. Das waren mehr als die 350 Explosionen am Tag vorher. Und es ist nicht jeder Tag dasselbe, aber dort wird täglich gekämpft. Es kommen täglich auch Leute ums Leben, Soldaten bei diesen Kämpfen. Es passiert eigentlich nicht mehr viel, es gibt keine Verschiebungen von Grenzen im Moment. Es ist so eine Pattsituation, aber der Krieg geht weiter. Er ist nicht groß genug, dass er es in die Medien, dass es in den Medien kommt hier, aber wir dürfen es nicht vergessen. Ich habe dort zuerst einen Partner von uns, Viktor Dudka, besucht und sein Team. Viktor ist ein ehemaliger Militär, sehr ein resoluter Mann, und deshalb erstaunt es nicht, dass er unter Gefangenen arbeitet. In Kharkiv besucht er rund 5 Gefängnisse mit je zwischen 1000 und 3000 Gefangenen und versucht ihnen dort Jesus näher zu bringen. Er hält Gottesdienste ab, er versucht die Gefangenen mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist nicht sehr einfach. Gefangene sind meistens nicht ohne Grund im Gefängnis, das sind nicht die einfachsten Menschen, und doch hat er wirklich einen guten Draht zu ihnen und kann sehr viel bewirken. Wir durften ihn auch begleiten in ein Gefängnis, wo sie so einen Open-Air-Gottesdienst abhielten bei brutaler Kälte, es war Januar, haben sie einige Leute aus der Gemeinde mitgenommen, haben dort Lieder gesungen und eine kurze Botschaft gehalten. Und so versuchen sie, den Menschen Jesus weiterzugeben. Es gibt immer wieder Momente, wo dann Leute oder Situationen, wo Leute im Gefängnis zum Glauben kommen, wo sie wirklich ihr Leben Jesus übergeben, und dann gibt es auch Taufen im Gefängnis. Die haben natürlich kein Taufbecken, da muss man sich dann mit einem Schwimmbecken behelfen. Ich habe gehört, manchmal gibt es auch Debatten, ob die Taufe dann wirklich gilt, auch wenn er nicht ganz unter Wasser war. Aber ich denke, er macht eine super Arbeit dort, und er hat mir eine Geschichte erzählt. In einem Gefängnis war ein Gefangener, ein Krimineller, der sehr berüchtigt war, weil er hat wirklich sehr viel verbrochen. Er war sehr ein bekannter Krimineller, er war dort im Gefängnis, sehr ein harter Mann. Und er hat immer wieder versucht, ob er diesen Mann erreichen kann, hat ihn versucht einzuladen an die Treffen, doch er hat immer blockiert. Doch eines Tages hat dieser Mann ihn gefragt, ob er ihn treffen kann, ob er ein Gespräch mit ihm haben kann. So, Viktor hat diesen Mann getroffen, und als er mit ihm sprach, hat er Viktor gebeten, dass er ihm Halwa bringt. Das ist so eine spezielle ukrainische Süßigkeit, dass er ihm diese ins Gefängnis bringt. Viktor hat mir erzählt, dass er sehr ungehalten war und wütend wurde und ihm gesagt hatte: Du bist ein so schlechter Mensch, was du brauchst, ist Vergebung, ist Erlösung und nicht dumme Süßigkeiten. Und er ging weg und hat diesen Mann stehen lassen. Etwas später hatte er aber ein schlechtes Gewissen, dass er so aufgebraust ist, und hat dann über andere Leute diesem Mann diese Süßigkeit zukommen lassen. Einige Monate später kam dann plötzlich dieser Mann an die Treffen, zuerst ab und zu, mit der Zeit regelmäßig. Er hat sich geöffnet, er hat dann sein Leben Jesus übergeben, hat den Taufkurs gemacht. Und vor der Taufe, als Viktor einmal mit ihm sprach, sagte dieser Mann: Weißt du, warum, dass ich jetzt Christ bin? Und Viktor hat gesagt: Weil du mir damals diese Süßigkeiten gebracht hast. Und ich denke, Viktor wusste das nicht. Aber manchmal sind es diese Taten, diese Zeichen, die wir machen, die eigentlich dumm erscheinen, gar nicht so geistlich, gar nicht so fromm, die etwas auslösen, selbst in den größten Kriminellen. Wir haben dort auch ein Rehabilitationszentrum für Leute, die aus dem Gefängnis entlassen wurden. Das ist ein Bild von diesem Zentrum für Frauen. Das sind, ich habe jetzt keine Zeit, die Geschichten zu erzählen, aber einige dieser Frauen haben Leute umgebracht. Das sind also nicht irgendwie Kleinkriminelle, das sind Leute, die wirklich eine schwere Vergangenheit haben und die erlebt haben, wie Gott sie ihnen vergeben hat, sie zu einem neuen Leben berufen hat. Und in diesem Zentrum können wir ihnen auch helfen, in ein normales Leben zurückzufinden, einen Beruf zu erlernen, Arbeit zu finden, damit sie wieder Fuß fassen können in der Gesellschaft. Nun möchte ich noch vom weiteren der Ortschaft, ganz an der Nähe der Grenze zum Separatistengebiet, etwas berichten. In Severodonetsk habe ich dieses Team besucht. Unterdessen sind einige von ihnen nicht mehr dort, weil es schlicht nichts mehr zu tun gibt. Als ich sie besuchte, waren sie rund 3 Monate auf der Flucht, beziehungsweise 3 Monate früher mussten sie ihre Stadt verlassen, mussten alles hinter sich lassen, haben teilweise Geschäfte verloren, ihre Wohnungen, ihre Häuser aufgeben müssen und waren jetzt gestrandet dort. Sie wussten nicht, wie es weitergeht, was passiert. Und ich denke, das waren Leute, die mich sehr bewegt haben, auch ihre Lebensgeschichten zu hören. Wir haben diesen Mann besucht und er hat uns diesen Splitter gezeigt, den er vor dem Haus aufgelesen hatte von einer Granate, die in einem Nachbarhaus einschlug. Er war so in der letzten Reihe Häuser, bevor dann die Wiesen und Wälder anfingen und dann kam die Frontlinie. Das heißt, fast täglich damals, heute ist das ein bisschen besser, kamen die Granaten und die Raketen und dann haben sie gesagt, sie gehen immer in den Gang in der Wohnung, dass, wenn es Splitter gibt von den Fenstern, sie sich nicht verletzen. Eine sehr schwierige Situation für ihn auch mit seiner Familie und doch, denke ich, war er berührt. Wir konnten auch diese Weihnachtspakete bringen und es war berührend zu sehen, wie er auch eine Freude und eine Zuversicht hatte und wusste, dass er in Gott geborgen ist. Wir haben dort auch Flüchtlingsheime unterstützt als HMK, wo die Leute sich zuerst versammeln konnten, nachdem sie flüchten mussten, wo sie mal schauen konnte, wie geht es weiter, wo können sie hin, können sie eventuell zurück, was leider nicht möglich war, weil es bis heute keine Möglichkeit gibt, in die Stadt zurückzukehren. Einen letzten Punkt möchte ich noch kurz ansprechen, wo wir auch engagiert sind. Ich weiß gar nicht, ob ihr auch die Aktion Weihnachtspäckli kennt. Die HMK macht damit mit anderen Organisationen. Und ich konnte auch ein Team begleiten, die diese Päckli dann verteilt hat, eben in diesen Gebieten, in Severodonetsk und Kharkiv. Und das war sehr bewegend. Ich bin manchmal ein bisschen ein zynischer Mensch und doch hat mich das sehr berührt. Wir durften diese alte Frau besuchen, sie war damals 94 Jahre alt und Sie lebte ebenfalls in dieser alten Reihe oder dieser letzten Reihe von Blockhäusern, bevor dann die Front kam. Und sie hat mir erzählt, oder es wurde uns erzählt, dass wenn die Raketen kommen, dann versteckt sie sich immer unter der Decke, weil sie ist nicht mehr gut genug zu Fuß, dass sie schnell in den Keller kann, in Deckung gehen. Deshalb geht sie unter die Decke mit ihrer Tochter, die auch bereits älter ist, und dann singen sie Lieder und loben Gott. Und diese fast kindliche Zuversicht, dass Gott sie einfach durchträgt und beschützt, das hat mich bewegt. Und die Freude zu sehen, als wir mit einem Paket kamen, als wir sie besuchten, das war sehr bewegend. Ebenfalls in einem Flüchtlingsheim konnten wir dann Pakete verteilen. Diesen Menschen, die alles verloren hatten. Wir haben Leute getroffen, die eine Plastiktüte Sachen mitnehmen konnten aus ihrer Wohnung und die nicht wissen, ob sie jemals zurückgehen können und ob ihre Wohnung überhaupt noch steht oder ob alles zerstört ist. Und dann ist so ein Paket doppelt wertvoll. Ein weiteres Erlebnis, und damit möchte ich dann abschließen. Ich habe diesen Mann getroffen und er war auch einer dieser Strafentlassener, den wir besucht haben, und er hatte das Paket schon bekommen und er hat gesagt, ja, er hatte so eine Karte im Paket mit Leuten drauf, mit einem Bild, ob wir diese Leute kennen. Und wir haben so gedacht, ja, wir haben mehr als 90.000 Pakete aus der Schweiz, aus Dutzenden von Gemeinden. Warum sollte ich die kennen? Wahrscheinlich kenne ich die nicht. Aber ich habe ihm mal gesagt, er soll doch die Karte holen. Ich schaue mir das an und er holte die Karte und dann war das wirklich eine Familie aus meiner Gemeinde, die jedes Jahr 100, 200 Pakete macht als Familie. Die machen das so als Familienprojekt und machen eben auch eine Karte rein mit einem Bild von ihnen. Und ausgerechnet dieser Mann, den wir besucht haben, hatte ein Paket von dieser Familie aus meiner Gemeinde. Ich denke, er war sehr beeindruckt, dass ich dann sagte, ja natürlich, die kenne ich und ich werde ihnen den Dank ausrichten. Aber damit möchte ich zeigen, wenn ihr an dieser Aktion mitmacht, so ein Paket zusammenstellt, die kommen an und die Leute haben Freude. Es ist eine Ermutigung, es ist etwas, das auch, denke ich, dieses Beistehen im Leiden, dieses Miteinander unterwegs sein ausdrückt, dass wir in der Schweiz uns die Zeit nehmen, auch die Finanzen nehmen und so ein Paket zusammenstellen. Ich denke, das meint auch die Bibel, wenn es heißt, wir waren dabei, wir standen diesen Menschen bei. Wir können nicht alles für sie tun, wir können nicht jedes Problem lösen, aber es gibt Möglichkeiten, wo wir helfen können. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich Gebet, dass wir diese Menschen auch im Gebet unterstützen. Für die Ukraine, für die Christen dort, auch für das Land beten. Und ich werde diese Anliegen jetzt noch zeigen, ihr könnt das mal durchlesen und ich möchte euch einladen, einige Anliegen mitzunehmen und auch im Gebet zu bewegen. Ganz herzlichen Dank.